American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Der Brunch-Podcast geht in die Babypause. Zum Abschied zwei Episoden mit dem besten aus über 70 Episoden Genuss-Podcast. Diesmal große Gastronomen geben sich nochmal die Ehre. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr dabei seid. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Jede Woche ein Genussthema, jede Woche ein Genussexperte. Und das waren ganz oft Köche, die hier im Brunch-Podcast zu Gast waren. Köche sind wunderbare Gesprächspartner. Ich habe es immer genossen, sie auszufragen, weil sie einen wahnsinnig spannenden Beruf haben, weil sie mit so viel Leidenschaft und Wahnsinn dabei sind. Und weil ich finde, dass dieser Branche eine sehr interessante Ambivalenz innewohnt. Der Beruf dieser Menschen ist es, andere zu ernähren. Und wenn wir vom Sternenniveau sprechen, das viele meiner Gesprächspartner erreicht haben, dann geht es ums Ernähren von Körper und von Seele zugleich. Denn aus meiner Sicht ist große Kochkunst auch was für den Geist. Gleichzeitig wissen, glaube ich, die meisten Köche, wenn man in diesem Beruf was erreichen will, was wirklich groß ist, dann muss man auch eine gute Portion Ego mitbringen. Vielleicht auch ein bisschen Größenwahn. Mindestens ausklappbare Ellenbogen. Man muss überzeugt sein von seiner Vision und sie umsetzen wollen. Und dabei kann man vielleicht nicht immer nur nett sein. Auch wenn mein Interviewpartner zu mir eigentlich immer alle sehr nett waren. Also vielen Dank dafür. Wie geht dieses große Ego zusammen mit dieser Zugewandtheit, die man braucht, um Gastgeber zu sein? Das hat mich in den Gesprächen interessiert. Und immer auch, wer bist du und wie bist du geworden, wer du bist? Einer der ersten großen Namen, die ich für diesen Podcast gewinnen konnte, war Tim Raue. Ich hatte ganz schön Schiss vor dem Interview. Schließlich ist Tim bekannt für seine Berliner Schnauze und dafür, dass er mal Gangmitglied war. Aber natürlich ist Tim Raue mehr als das. Viel mehr. Unter anderem ein totaler Gentleman und ein bezaubernder Gastgeber und ein toller Interviewpartner. Herzlich willkommen im Podcast.
Hi.
Vielleicht kannst du einmal kurz versuchen zusammenzufassen, wenn man zu dir ins Restaurant Tim Raue kommt, was bekommt man dann, was erwartet einen dann?
Erstmal machen wir, Marie und ich, etwas grundlegend anders als alle anderen. Für uns war auch von Anfang an klar, dass das kein Restaurant wird, wo der Küchenchef eine Gottheit ist und dem alles untergeordnet wird, sondern dass ein Restaurant für uns auf drei Säulen steht. Die erste Säule ist das Interior, also das Ambiente, was du schaffst, wo die Tür aufgeht und du das Gefühl hast, du bist willkommen. Egal, ob du in Flipflops, kurzer Hose und Muscle Shirt kommst oder in Black Tie. Jeder ist bei uns willkommen und das ist uns eminent wichtig. Da gehört natürlich dazu, wie du so einen Raum gestaltest, welche Tischabstände du hast. Es darf eben nicht zu weit voneinander sein. Es muss eine Lebendigkeit entstehen. Es muss dicht sein. Die Leute müssen am besten miteinander ins Gespräch kommen können, aber auch trotzdem für sich sein können. Der zweite Fakt ist das Ambiente im Sinne von, wie gehen wir mit den Menschen um? Wie behandeln wir erstmal unsere Mitarbeiter? Was verlangen wir von ihnen? Und was ist unsere Philosophie im Umgang mit anderen? Und da haben wir früh geprägt, dass wir die Idee kreiert haben, stellt euch vor, wenn jemand bei uns anfängt zu arbeiten, dass ihr zu Hause Bekannte empfangt. Es sind noch keine Freunde, aber es sind Bekannte. Und die klingeln an der Tür. Machst du dann einfach auf und sagst, da hinten ist euer Tisch? Nein, du gehst hin, du begrüßt sie, du stellst dich vor, du begleitest sie. Und das ist unser Verständnis, wenn hier jemand zum Lunch oder zum Dinner kommt, wir begleiten ihn. Wir verkaufen nichts. Das was, was ich aus tiefster Seele hasse, weil ich am Anfang meiner Karriere kein Geld hatte. Wir essen gegangen sind in Paris in den besten Restaurants und die haben mit aller Macht versucht, uns was zu verkaufen und ich wusste, wir haben das Geld nicht dafür und das war mir so peinlich und ich habe mich so geschämt, wo der Sommelier das sechste Mal kam, um zum sechsten Gang den sechsten Wein anzubieten und ich wusste, ich muss Nein sagen, weil sonst können wir uns die Rückfahrkarte im Zug nicht kaufen. Und das Dritte ist dann natürlich schon die Kulinarik, aber es war immer klar für mich von Anfang an, auch schon in der Ausbildung, dass das, was ich da gelernt habe, mich nicht berührt hat. Du lernst in Deutschland einen Teil deutsche Küche, aber hauptsächlich das französische Kochen. Und da geht es um Harmonie. Ich bin aber kein harmoniebedürftiger Mensch, sondern um das mit Musik zu erklären, große Küche, Grand Cuisine, ist so ein bisschen wie Beethoven, ein bisschen wie Bach, Wagner, opulent. Und man muss eine Vorbildung haben, das bin ich nicht. Das, was ich auf die Teller bringe, ist Hausmusik mit Vocals. Das macht Spaß, das soll begeistern, das soll Farben, das soll Inspiration vermitteln. Und es soll vor allen Dingen Emotionen freilegen.
Glaubst du, dass wenn jemand bei euch im Restaurant einen Abend oder mehrere Abende verbracht hat und man ihm dann irgendwo, irgendwann einen Löffel Tim Raue serviert, dass er den wiedererkennt, den Stil?
Also ich würde nicht dran glauben, aber ich weiß, dass es ganz gut funktioniert. Es ist ja so, dass ich mich auch entwickelt habe. Ich habe eigentlich einen ganz großen Cut gemacht 2007. Da bin ich Koch des Jahres geworden in Deutschland, sehr jung damals. Und der mich ausgezeichnet hat, hat zu mir gesagt, Sie stehen übrigens am Anfang Ihres Weges. Wo ich dachte so, was erzählt der für einen Scheiß? Ey? Ich bin oben am Berg, Ziel, Kreuz, ich bin der Größte, da ist die Welt. Und er hat natürlich recht gehabt. Und ich bin immer so, wenn ich Kritik bekomme oder solche Sprüche vorgesetzt kriege, die müssen 2-3 Runden drehen. Und dann habe ich mich wirklich hinterfragt und habe gedacht, was will ich denn machen? Wofür schlägt mein Herz? Was möchte ich auf die Teller bringen? Und ich habe bis dato so einen Mist gekocht aus spanischer Avantgarde, ein bisschen deutsche Anleihen, französische Basis.
Sag mal ein Beispiel.
Ein Hauch von Frankreich hatte ich schon, ein Hauch von Asien noch dabei. Es gab zum Beispiel eine Rotbarbe, die wir mit Zitronengrasöl gegart haben und einem Kompott von grünen Oliven und Erdbeeren. War wahrscheinlich einer der entbehrungsvollsten Gänge, die ich jemals kreiert hatte, aber es hat keinen Sinn gemacht.
Was heißt entbehrungsvoll?
Ja, für einen Arsch. Also brauchte kein Mensch. Weil ich halt was kreieren wollte, was auf Teufel komm raus anders war. Also das war mir ganz, es muss ganz anders sein.
Das ist aber doch auch das Schwere, oder? Ich meine, alles hat es schon gegeben. Und trotzdem sagt man heute über dich, du hast etwas Neues erfunden.
Ja, das sehe ich nicht ganz so marketingtechnisch relevant, wie das da draußen ist, sondern ich habe dann mich halt hinterfragt. Also ich habe mich wirklich hingestellt und gesagt, was mag ich? Und ich mag den Purismus der Japaner. Ich bin keiner, der sechserlei vom Lamm machen möchte. Ich möchte mich für ein Stück vom Lamm entscheiden und dann den Weg gehen. Ich mag thailändische Aromen, dieses süße, säure, Schärfe. Das ist aber in der Originalküche, weil die auch so arm ist und so schnell geht und binnen 10, 15 Minuten ist jedes Gericht fertig, ist halt die Säure präsent, weil da eine frische Limette ausgepresst wurde und das haut dich weg und die Chili ist noch da. Das halt sensibler einzuarbeiten, komplexer zu machen und schlussendlich eben die Technik der chinesischen Küche zu nehmen, Fisch zu dämpfen, anstatt ihn so wie die Franzosen mit Tonnen von Butter zu braten. Und daraus habe ich dann eine eigene Küche entwickelt.
Am Ende der Episode empfiehlt Tim Rau übrigens einen der nächsten Gesprächspartner, den wunderbaren Jan Hartwig, der in München mit 3 Sternen kocht. Wie feiert man den 3. Stern? Und wie feiert man mit 3 Sternen Weihnachten? Darum ging es unter anderem im Interview mit ihm.
Wie hast du gefeiert, als der 3. Stern in eurem Restaurant kam? Weißt du noch, was es zu essen gab?
Es gab viele Gänge, aber das war für mich völlig nebensächlich. Also es gab, glaube ich, Rehrücken im Hauptgang. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr so, weil es auch völlig egal war in dem Moment. Das ist immer... In dem Moment haben wir einfach wirklich, das Essen war toll, das weiß ich auf jeden Fall noch, so viel kann ich mal sagen, aber das war absoluter Nebendarsteller an dem Abend und es war emotional und so schön und so ausgelassen und so ausgeglichen irgendwie und so von Freude und Stolz getränkte Atmosphäre, wo man sagt, ja, wir haben gut gegessen, aber was war, who cares?
Hauptsache die Leute sind da.
Genau.
Ja, ich meine, bei diesen vielen Sternen, ist das noch das Gleiche, das zu feiern? Feiert man den 2. oder 3. Stern, ist es ja schon immer noch so wie den 1. oder ist ja, das immer noch die gleiche Freude?
Ich finde, man muss es andersrum sagen oder andersrum fragen. Hast du den 1. Stern so gefeiert wie den 3.? Ja, habe ich. Aber zweifelsohne ist der 3. Stern nochmal was anderes. Also man muss sich da, der 1. Stern, den habe ich wirklich, wirklich auch gefeiert, auch mit Freudentränen begleitet und das war toll und das war letztendlich für mich aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, so eine Erleichterung, eine extreme Erleichterung, weil ich kam,
weil der Druck dann weg war.
Ich kam mit sehr, sehr großen Ansprüchen von mir selber aus einem tollen Haus, nämlich aus dem Aqua in Wolfsburg, wo ich ja Sous-Chef war vorher. Und dieses Restaurant war mit 3 Sternen oder ist immer noch mit 3 Sternen besternt, ausgezeichnet. Und ich kam dann in dieses Hotelrestaurant am Irischen Hof und wollte natürlich zeigen, was ich kann. Und da war für mich persönlich, ohne dass mir da irgendjemand irgendwie die Pistole an die Schläfe gehalten hat, auch nicht vertraglich bedingte Sachen oder sowas, aber für mich persönlich war es natürlich einfach so ein Minimumziel, dass ich den Stern, den das Haus hatte, ich glaube seit 2009 damals, dass ich diesen Stern zumindest halte, ja, oder wieder erkoche, wie man es auch immer nennen will. Das Haus hatte einen Stern, als ich kam. Der vorherige Küchenchef hat das Unternehmen verlassen. Ich kam dafür und da wollte ich natürlich auf jeden Fall zumindest den einen Stern halten. Also das war für mich so ein Minimumziel, wo ich gesagt habe, das bin ich irgendwie auch dem Arbeitgeber verpflichtet, der mich natürlich mit großer Erwartung eingestellt hat. Das bin ich dem Team, was dort zum Teil auch schon noch aus der alten Mannschaft bestand, schuldig, den Gästen und irgendwie dem Anspruch, den das Haus auch hat. Also das war für mich eine große Erleichterung und wie gesagt, ganz emotionaler Moment, den ich auch nicht vergessen werde. Und dann habe ich auch geheult und war total Freude taumelnd unterwegs. Der zweite, das war krass, ein Jahr später, werde ich auch nie vergessen. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment, auch der extrem abrufbar ist für mich. So, und der dritte Stern, der macht dir dann einfach wahrhaftig, weil das ist so, dass du einfach zu der absoluten Weltelite gehörst. Also es gibt jetzt, glaube ich, aktuell 140 Restaurants mit 3 Sternen. Damals waren es sogar noch ein bisschen weniger. Es liegt daran, dass jetzt natürlich immer auch mehr Destinationen dazukommen, wo so ein Guide veröffentlicht wird. Und das ist sowas, wo du sagst, der Michelin-Führer ist ein Indikator, der das lesbar macht. Die besten Restaurants, die besten Köche, die besten Köchinnen. Aber das sind einfach nicht so viele. Und das macht dir das eben, wie gesagt, wahrhaftig. Das führt dir das vor Auge, dass du zu dieser Elite dazugehört, die es zweifelsohne ist, weil dafür sind es einfach nicht viele genug.
Es sind auf jeden Fall super krasse Typen und Typinnen, glaube ich, alle, auf so eine Weise. Also jeder, glaube ich, für sich. Die sind ja auch alle sehr unterschiedlich, ne? Und ich finde, du hast das gerade total schön beschrieben. Vielleicht verändert es nicht den Kern der Persönlichkeit, aber es macht wahrscheinlich was mit der eigenen Identität, oder? Es ändert ein bisschen das Bild, was man von sich selber hat.
Ja, absolut. Aber es bestätigt einen natürlich auch, dass man auf dem richtigen Weg war. Weil das ist auch so ein ungemütliches Gefühl irgendwie. Ich bin sehr, sehr gut persönlich befreundet mit Tim Rauer, den du ja auch kennst.
Und der dich empfohlen hat, ja, mit warmen Worten, dass ich dich interviewen soll.
Tim ist ein wunderbarer Freund und Kollege, weil er wirklich auch ehrlich ist. Und das hat man leider viel zu selten, dass man sich gegenseitig, da nehme ich mich aber nicht mit aus. Ich bin auch nicht immer ehrlich zu Leuten, die fragen dann, wie hat es dir geschmeckt? Weil ich weiß, manche wollen es gar nicht hören. Und Tim ist ja jemand, der kann das gut aushalten und der kann aber auch gut Feedback weitergeben, ja. Und wenn wir irgendwie essen oder uns gegenseitig was kochen, was natürlich vorkommt, er kommt zu mir, ich komme zu ihm, dann kann man durchaus mal sagen.
Oh mein Gott, da möchte natürlich man gerne mal dabei sein, wenn ihr beide füreinander kocht.
Ja, das ist natürlich immer lustig, weil wir trinken dann einen guten Wein zusammen. Aber man kann dann auch mal sagen, also das hat mir jetzt gefallen und das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ja. Und das ist was ich schätze an Menschen, diese offene und ehrliche Kommunikation, direkte, das machen nur Freunde miteinander, die sich dann auch mal kritisieren. Aber eben.
Es kommt dann natürlich auch von jemandem, der weiß, was er sagt, ne? Ja. Das heißt, das hat für dich vielleicht ja auch nochmal einen anderen Stellwert und für ihn auch.
Absolut, definitiv. Aber wie gesagt, dieser zweite Stern bringt mit sich, dass du natürlich immer denkst irgendwie, und wer sagt, das stimmt nicht, der sagt einfach nicht die Wahrheit, dass du sagst, was muss ich denn bitte noch tun, um in diesen Olymp aufgenommen zu werden, in diesen Olymp, in diese Elite der 3-Sterne-Küche. Das ist so ein bisschen so eine Ungemütlichkeit, ne? Die einen so ein bisschen rastlos lässt.
Und wenn sie sagen es einem ja auch nicht, oder? Also es ist ja...
Nee, sie sagen es einem nicht. Und das ist eine Sache, wenn du die 3 Sterne hast, da schlage ich jetzt den Bogen wieder zurück oder schließe den Kreis, dann hast du natürlich das Bewusstsein darüber, okay, das
ich ist rausgekriegt.
Was gepasst hat, ja. Und dann kann man jetzt sagen, der Druck wird deutlich nicht weniger, weil es ist einfach ein hartes Geschäft, ja. Eine anstrengende Arbeit, zweifelsohne. Aber man kann natürlich sagen, wenn wir jetzt die Reisehöhe halten und darüber hinaus das einfach entwickeln und so weiter, dann ist das auf dem Niveau. Das ist schon was einen dann irgendwie auch zufriedenstellt, dass man dann offensichtlich einen Nerv getroffen hat, der das Ganze möglich macht, dass man dann eben so bewertet wird.
Schräg gegenüber von Tim Raues Berliner Restaurant befindet sich eine weitere deutsche Gastro-Kultstätte, das Nobelhart und Schmutzig. Dessen Mitgründer, der Sommelier Billy Wagner, wirbelte bei meinem Besuch im Dezember 2023 wie ein Irrer hinter der Theke herum, zückte Flaschen, schenkte ein, probierte, plauderte mit den Gästen, erklärte und verkaufte. Irgendwann am Schluss habe ich ihn gefragt, ob er sich mal von mir interviewen lassen würde. und habe ihm meine Kontaktdaten dagelassen. Und als ich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe, kam im Februar eine E-Mail von Wagner. Betreff ich in Großbuchstaben. Darin seine Kontaktdaten. Wann wir dann das Interview gemacht haben, das weiß ich gar nicht mehr. Erschienen ist es jedenfalls im Mai 2023. Und es ging um ein für Wagner sehr wichtiges Thema. Wie organisiert man Gastronomie, sodass es gut ist für den Gast, aber auch gut für den Lieferanten und für das Gastropersonal?
Häufig ist es so, dass Gastronomie immer auf den Gast im Prinzip fokussiert wird und dass alles andere wegfällt in gewisser Weise. Also entweder kauft man scheiß Lebensmittel ein, versucht die dann gut zuzubereiten, schmecken dann wahrscheinlich sogar, und aber da fällt irgendwas runter, wenn es dann um den Lebensmittelproduzenten geht oder um den Ort geht oder was für ein CO2-Fußabdruck man dann da im Prinzip hat, wenn man das im Prinzip isst oder trinkt oder sowas, ne? Dann häufig ist es so, dass die Leute ewig lang arbeiten müssen in der Gastronomie, also sehr hohe Belastung im Prinzip verspüren über die Menge an Arbeit. Wenn man die dann wieder nicht im Fokus mit hat, dann passiert dann folgendes, dass die halt 60 Stunden die Woche arbeiten. Also früher haben sehr viele mitgemacht, heutzutage waren das nicht mehr so viele mit, aber es waren immer noch genügend mit. Und dementsprechend geht dann halt irgendwie Gastronomie auf Kosten von irgendjemandem oder irgendetwas. So, und deswegen versuchen wir, diesen Dreiklang im Prinzip in Fokus zu behalten. Das gelingt uns natürlich auch nicht immer, aber zumindest haben wir das für uns mal so definiert und versuchen damit im Prinzip das auch Gäste zu finden, die das auch vielleicht auch wollen und die das auch gut finden, wenn dieser Dreiklang im Prinzip ist. Ne? Und das betrachte ich eigentlich dann auch als Service. Ne? Also, dass man nicht nur das Glas Wasser hinstellt oder den Wein empfiehlt oder das Essen ansagt oder so oder einen Spaß oder eine Geschichte auf Lager hat oder sowas, sondern dass man im Prinzip drumherum im Prinzip noch denkt, betrifft eigentlich das Erlebnis des Gastes. Ne? Also wohl den Gast mit einbeziehen, das ist ja das Wichtige eigentlich. Ne? Also er wird ja auch satt, wenn er zu McDonald's geht, oder er wird satt, wenn er sich einen Kebab holt, oder er wird satt, wenn er ins Drei-Sterne-Restaurant geht und auch, ne, da irgendwas isst und trinkt und viel Geld vielleicht auch ausgibt. Ne? Und was wir versuchen im Prinzip aufzumachen, ist im Prinzip noch diese oftmals nicht sichtliche Welt von: Was passiert eigentlich mit deinem Geld und wo geht es eigentlich hin und was passiert damit eigentlich? Ne? Und wie werden die Leute davon bezahlt und was für Produkte, was für Lebensmittel werden davon eingekauft und so weiter und so fort. Ne?
Ja. Das machen nicht alle.
Ich würde sagen, das machen die wenigsten.
So kann man es auch
nicht
sagen.
Nicht alle, sondern ich würde sagen, ich kenne wenige Gastronominnen, die das so.
Warum?
Im Prinzip bis jetzt schon, das ist ein relativ neues Mittel, ne? Weil der Gast halt häufig im Fokus steht.
Aber ihr macht das seit 9 Jahren.
Wir machen das auch nicht seit 9 Jahren. Nee. Wir haben den Lebensmittelproduzenten, Produzentin, seit 9 Jahren im Fokus. Ja, aber davor hatten wir uns auch nicht so richtig im Fokus und haben das im Prinzip alles auf meiner Mitarbeiterinnens Rücken ausgetragen und so weiter.
Und warum habt ihr das geändert? Was hat den Ausschlag gegeben?
Wir haben uns gefragt, ist Brutal Lokal das Einzige, was wir eigentlich im Fokus haben? Oder gibt es da noch irgendwie mehr? Gibt es da noch was anderes? Bis ab irgendwie 5, 6 Jahren, also wir haben uns 2015 haben wir aufgemacht im Februar. So seit Corona kam so ein bisschen der Gedanke, wie geht es eigentlich weiter mit uns und was passiert eigentlich so, ne? Und wo geht es eigentlich hin? Und ist Brutal Lokal das Einzige oder gibt es da noch was Neues für die Zukunft, ne? Mit dem man sich auch ein bisschen befassen kann, unabhängig davon, jetzt einfach nur so einen Teller hinzustellen und ein Glas Wein einzuschenken. So. Und dadurch kam das im Prinzip.
Man muss ja nicht immer in die Ferne schweifen, um tolle Köche zu treffen. Im schönen Erkelenz, total auf dem Dorf irgendwie, gibt es das Restaurant Troika, wo Alexander Wulff kocht. Er übersetzt die kasachische Küche seiner Kindheit in Sterneküche, die hier gut ankommt. Unter anderem, indem er sibirische Gurken und Tomaten in einem riesigen Gewächshaus auf der anderen Seite der Landstraße anbaut. Oder spezielle kasachische Käsesorten in Deutschland herstellen lässt. So, und jetzt tauchen wir mal ganz tief ein in das kulinarische Kasachstan mit einer Spezialität namens Kurt.
Kurt, genau.
K-U-R-T.
Genau, kasachischer Käse. So eine Knolle, die, wenn die mit Pfeffer umhüllt ist, sieht das aus wie so eine Pepperknolle.
Ja, genau.
Haben wir hier mehrfach vor uns.
Liegen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Metallteller mit 7 verschiedenen Knollen wahrscheinlich.
7 verschiedenen Knollen, genau. Krass. Die von außen mit verschiedenen Sachen gewürzt sind.
Ja.
Bis auf den hier, das ist so dieser rote.
Ja.
Der ist mit Borsch gewürzt. Also wir haben quasi alle Zutaten, die in den Borsch reinkommen,
ja,
bis aufs Fleisch dehydriert, gemahlen und daraus das Gewürz gemacht. Und das kam da rein und wurde jetzt mehrere Wochen damit getrocknet.
Ja, also die Dinger sind tatsächlich so groß wie so eine kleine Kartoffel und sind, wie du schon gesagt hast, außen mit Gewürz bestreut. Die sind alle schon ein bisschen angerieben. Also hier liegen auch einfach so Reibespäne auf dem Teller jeweils. Von außen sehen die fast aus, manchmal, also man hat so fast das Gefühl wie so ein Trüffel oder so ein Pilz auch.
Mhm. Ja.
Und du hast mir das vorhin beschrieben, mit den charmanten Worten, es hat eine Konsistenz wie Kreide und schmeckt in etwa wie eine alte Parmesanrinde.
Auf den Punkt, wirklich auf den Punkt.
Ja, deine Worte.
Ja, das ist halt die
Ursprung. Ich habe gedacht, das muss ich probieren.
Ja, das ist so der ursprüngliche kasachische Geschmack. Sehr einfach, mit ganz wenig einfachen Mitteln produziert, weil einfach die finanziellen Mittel haben die da natürlich auch nicht.
Ja.
Oder hatten wir früher nicht.
Also ihr habt Kurt auch selber gemacht?
Ja, ja, klar.
Okay.
Klar. Und jedes Mal, wenn irgendjemand aus Kasachstan kommt, bringt er mir den Kurt mit.
Ja. Also okay, Reise nach Kasachstan. Wie funktioniert das in Kasachstan? Wie wird Kurt gemacht in Kasachstan?
Die genaue Art und Weise, wie man den macht, weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist Milch, wird mit Mehl gebunden, heiß gebunden. Dann wird das.
Eine Mehlschwitze oder so, eine Bechamelsoße oder
genau,
so. Ähnlich, stelle ich mir das vor.
Genau.
Man und kocht dann, so einen Brei ein quasi.
Genau, genau. Und okay, dann werden halt diese Knollen daraus produziert und dann wird das Zeug getrocknet.
Aha. Und dann hat man so getrocknete Milch praktisch.
Getrocknete Milch, die so ein bisschen nach echt alten Socken riecht. So okay, richtig krass.
Also wird dann, es fermentiert dann auch irgendwie, ne?
Ja.
Offensichtlich.
Ja, also der Geruch so entsteht
Käse.
Schon.
Ja. Ja. Okay, und was machen denn die Kasachen traditionellerweise damit? Wird da auch so gerieben?
Also ich als Kind habe da an den zwei großen Schneidezähnen, sind das glaube ich, ne?
Ja.
Habe ich das wirklich so gerieben.
Abgeschabt.
Das ist sehr salzig, sehr würzig.
Ja.
Und das haben wir so abgeschabt und so gegessen. So
als Snack.
Genau. Und okay, ich liebe ja den Geruch davon. Ich liebe alles daran, weil es wirklich meine Kindheit ist.
Aha.
Es ist wie mit dem fermentierten Fisch. Also in der ehemaligen UdSSR wird ja sehr viel getrockneter oder fermentierter, so halb vergorener Fisch gegessen.
Mhm.
Ich liebe das.
Mhm.
Ich habe das meinen Jungs mal vorbeigebracht, als wir aus Murmansk zurückkamen. Die sind ja aus der Küche gelaufen.
Mhm. Deine Jungs sind die beiden, mit denen du das...
Ja, alle Mitarbeiter.
Ja.
Ich lasse ja immer alles probieren und riechen.
Ja.
So ähnlich ist es auch mit dem Kurt.
Okay.
Jeder, der aus Kasachstan kommt, kennt das.
Alles klar. Okay, also ne, snackt man so nebenher oder isst man vielleicht zum Brot dazu oder wie auch immer. Und
genau,
jetzt hast du gedacht, das muss unbedingt hier auch stattfinden.
Ich habe es mal hier probiert, ich fand's geil. Ich habe die Jungs probieren lassen und die haben gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wetten, ich kann das. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, selber rumzuspinnen. Und so ist halt, liegen hier gerade 7 Sorten vor mir, wo ich mich entscheiden muss, wovon wir 2 oder 3 nehmen werden.
Okay.
Es riecht ähnlich.
Ich sehe jetzt hier, ich meine, ich werde jetzt nicht die Knolle in den Mund nehmen und daran nagen mit meinen Schneidezähnen. Das wird wahrscheinlich weniger günstig kommen.
Nee, das wird gerieben.
Ja,
ein bisschen wie ein Parmesan.
Und dann bräuchte ich mir einen Löffel oder sowas.
Ja.
Nimmt man so den Finger, sonst ist hier so eine Schublade, da ist ein Löffel drin.
Mhm.
Alles da im Restaurant. So, okay, man nimmt das einfach so und dann ab und runter mit, ne? Der Rosane.
Mhm.
Super. Ja, mega Umami. Schmeckt so ein bisschen wie Frischkäse.
Mhm.
Ein ganz intensiver, salziger, ja genau. So diese Frischkäsebrösel, die man so an der Packung oben kleben hat, ne? So ist das. In diesem Kasachstan muss es irgendwo ein Genussnest geben. Ein anderer Koch, der mich 2024 sehr beeindruckt hat, ist dort auch geboren. Egor Hopp. Er ist Chef im Setzkasten in Düsseldorf und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es noch sehr, sehr weit bringen wird. Sein Menü dort ist so persönlich, so liebevoll und so anregend. Und er selbst ist dabei ein unheimlich freundlicher, zugewandter Mensch mit einem riesengroßen Herzen. Im Podcast hat er mir erzählt, wie das ist, mit unter 30 plötzlich Chefkoch zu sein.
Das war wirklich so eine Lebenschallenge. Also erstmal von heute auf morgen Küchenchef zu werden, das war schon wirklich spannend und aufregend.
Spannend ist gut.
Spannend ist, glaube ich, untertrieben. Also es war wirklich sehr aufregend das letzte Jahr von Sous-Chef, dass ich mit den Jungs und mit den Mädels halt mit dabei bin und Vollgas gebe und ich gebe halt auch als Küchenchef Vollgas, nicht falsch verstehen. Aber diesen Schritt von, okay, du bist jetzt halt die Führung und man erwischt dich halt auf, dass man salopp irgendwie mal was sagt und hey, oh, oh, das hättest du vielleicht anders sagen sollen.
Führung in der Küche ist halt auch so ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ja. Ne? Also da ist ja, muss man sagen, die Branche sehr weit gekommen einfach, von auch Gott einem furchtbaren Ort.
Gott sei Dank.
Weil, also das ist ja legendär, wie schrecklich das Klima in manchen Küchen gewesen sein muss zumindest. Und wenn du heute mit Köchen sprichst, sagen die eigentlich immer alle, ich will so nicht. Ich will so nicht sein, ich will so nicht arbeiten, ich will mein Team so nicht behandeln. Ne? So. Und aber das scheint nicht so einfach zu sein, wie man es sagt, ne? Also weil es einfach eine wahnsinnig druckvolle Situation ist, insbesondere in einem Restaurant, was ein bisschen was will und nicht einfach nur irgendwie Spaghetti schickt.
Genau, ich habe es nämlich richtig gemerkt. Also eigentlich wollte ich immer der Küchenchef sein, der es ruhiger angeht. Ja. Aber meine Person an sich, ich bin sehr aufregend und manchmal sehr impulsiv und sehr, sehr hibbelig vielleicht ist auch, ja doch, darf man sagen. Und ich habe richtig Bock auf den Scheiß. Also wirklich, ich mache das hier nicht fürs Geld. Mhm. Ich mache das hier nicht, weil ich muss, sondern ich will das aus aller Leidenschaft einfach hier wirklich runterrocken. Und für mich ist das wirklich so schön, wenn ich abends dann dieses Restaurant voll sehe und man hört das, dieser Klang, wenn Gäste glücklich sind, diese Stimmung, der Flair. Das sind wirklich die Momente, wofür ich morgens aufstehe.
Ja.
Das macht mich wirklich richtig, richtig stolz, wenn wir dann halt dann auch so einen Tag geschaffen haben.
Mhm.
Und was war nochmal die Frage?
Die Frage war, wie schafft man das, nicht in diese Falle zu tappen? Also ich sage es jetzt mal anders, ne? Ich bin ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich bin ja Mutter eines kleinen Kindes. Und natürlich denkt man sich, bevor man ein Kind bekommt, immer, ich werde doch mein Kind niemals, ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich mein Kind jemals anschreien werde. So. Mm. Und dann warte mal anderthalb Jahre und dann kommt aber die Situation, wo einfach die Umstände oder das Kind dich an dermaßen an den Rand von allem bringen, dass du natürlich laut wirst, weil du einfach nicht anders kannst. Du musst den Druck ja irgendwie loswerden. Und du hast ja gerade gesagt, du willst was damit, ne? Du willst es nicht einfach nur machen, sondern du willst es gut machen. Du willst es auf einem tollen Niveau machen. Du willst was damit erreichen. Und dafür müssen, das muss ja funktionieren. Und die Schwierigkeit besteht ja dann darin, das dann auch noch unter Zeitdruck zu machen zum Beispiel. Ne? Das
Richtig.
Ist ja nicht einfach nur, ja, wir kochen hier mal und wenn es nicht klappt, schmeißen wir es weg und machen es neu, sondern nein, es muss dann funktionieren, genau. In der Sekunde.
Genau, ich versuche, das ist hier gerade schon so wieder dieses Psychologische, was ich versuche. Ich versuche, wenn ich an was Negatives denke, direkt positiv auf Gäste und warum ich das mache. Nee, aber tatsächlich ist das wirklich so. Der Druck ist halt einfach da. Besonders jetzt, wenn ich halt vor dem Laden stehe oder mein Name dann halt auch genau daneben steht, Restaurant Setzkasten, dann ist der Druck einfach da.
Ja.
Und der Anspruch, also ich sage das auch jedem Mitarbeiter, ich sage, pass auf, du fängst hier an, ich bin ein Arschloch, aber ein faires Arschloch und du wirst hier halt auch arbeiten. Ne? Die Strukturen im Markt sind aber auch gegeben, wenn du hier 9-to-5 haben möchtest, bietet dir das Edeka zu Heide wirklich an. Aber hier geht es um Ackern, hier geht es wirklich um Leidenschaft und das Wort kommt halt einfach von Leiden. Hier musst du Gas geben und ich habe mich leider selber halt jetzt auch bei der Eröffnungsphase erwischt, eigentlich will ich gar nicht so sein, aber dieser Druck gibt es halt wirklich her, ne? Dass man dann halt auch sagt, so, ey Mann, jetzt reiß dich doch mal zusammen, Junge. Und kommt halt auch das ein oder andere Schimpfwort, was aber ganz gut ist mit einer offenen Küche, dann beherrscht man sich halt auf jeden Fall nochmal so ein bisschen besser. Und das Schöne ist, dass ich halt jetzt auch mittlerweile wirklich wichtige Säulen bei mir im Setzkasten habe, die mich halt einfach dann auch nochmal tragen, wo ich dann sagen kann, okay, auf die Leute baue ich.
Aber dieses ganze Kommunikations- und Chefsein-Thema ist, glaube ich, nicht so sehr Teil der Ausbildung. Ne? Wie lernt man das denn als Koch?
Ja, indem man es sehr, sehr oft falsch macht und sich dann hinterfragt. Also ich zum Beispiel versuche mich da stetig einfach zu verbessern. Ich habe hier einen super Arbeitgeber, der mir dann halt auch immer mal wieder nochmal zeigt, wie das denn hier im geregelten Haus denn so laufen kann. Mhm. In einer offenen Gastronomie kann ich sogar fast sagen, es ist ein bisschen schwieriger. Hier habe ich halt auch wirklich Seminare. Ne? Zum Beispiel ist jetzt am Donnerstag meine Sous-Chefin, die Jill, die wird jetzt zum Beispiel eingeladen zum Seminar, wie führt man Personen? Mhm. Wie führt man Personen richtig?
Ja.
Ich versuche mir das, die Zeit mit Seminaren versuche ich mir dann irgendwie so zu kompensieren, dass ich auf dem Weg zur Arbeit mir wirklich Coachings angucke. Wie kommuniziert man richtig mit Personen? Wie artikuliere ich mich richtig? Wie kriege ich den Mitarbeiter dazu, genau so einen Hype gerade auf diesen Moment zu haben, dass wir das dann gemeinsam schaffen? Und ich würde, also wir sind noch lange nicht irgendwie am Ende, also wir sind gerade noch am Anfang. Besonders ist ich mit meinen zarten, süßen 29. Aber ich bin der Meinung, wenn ich mich halt einfach weiter immer wieder damit befasse, werde ich am Ende des Tages so ein richtiger Jedi-Koch.
Okay. Einer von Ego Hops besten Freunden ist auch hart auf der Überholspur unterwegs. Lukas Jacobi hat mit seinem Restaurant 2023 in Düsseldorf dieses Jahr einen regulären und einen grünen Michelin-Stern geholt. Ich glaube, Lukas weiß hundertprozentig, was er will. Und das bringt er auch auf den Tisch. Ich habe noch kein ganzes Menü bei ihm gegessen, aber ich hätte wirklich Bock drauf.
Wir haben eine Lachsforelle mit Kimchi. Das ist Kimchi, koreanisches Nationalgericht.
Eingelegter Kohl.
Genau, fermentierter
scharf,
Kohl.
Fermentiert,
genau.
Scharfsäuerlich.
Genau, das ist, ja. Wir machen den Kimchi als Beurre Blanc, also viel Fett dabei, viel Säurestruktur. Die Basis ist ein fermentierter Kohlsaft als Weinersatz sozusagen. Dann machen wir selbstgemachten Kimchi und kochen so eine relativ Sauerkraut-Bouillon, Sauerkraut-Velouté-Basis, fügen das alles mit Butter zusammen.
Ja, Beurre Blanc ist eine mit Butter montierte weiße, helle Soße.
Ja,
ne?
Genau. Eigentlich ist das reduzierter Weißwein mit ein Teil Butter, tschüss.
Ja.
Und so, das ganze Gericht wirkt super asiatisch, obwohl es komplett regional ist. Die Lachsforelle kommt aus Wipperfürth, also ich komme aus Halfa im Sauerland. Wipperfürth ist das erste am Bergischen praktisch, 40 Kilometer von hier.
Ja.
Der Spitzgut und die Birne kommt aus Duisburg, Ingwer und Chili kommt aus Hahn. Wir haben ein kleines Gewächshaus, möchten das dieses Jahr auch ausbauen und wir fermentieren halt alles selber. Ist es Kimchi oder ist es regional? Es ist innerhalb von 40 Kilometern zubereitet. Die Fischsoße fürs Kimchi ist aus den Lachsforellenabschnitten selbst angesetzt, also wir fermentieren alle selber hier.
Mhm.
Dementsprechend sage ich immer so eine pseudo-asiatische Note, obwohl es eigentlich keine asiatische Note ist, weil es einfach ein deutsches Gericht ist. Also wir denken halt irgendwie...
Na gut, aber die Aromenwelt ist die Aromenwelt, ne? Also es sind regionale Zutaten, aber trotzdem bedient es sich ja an einem Profil, was woanders herkommt.
Ja, aber das Profil ist eher Säure, Schärfe, Salz, Umami.
Ja, ist aber immer so.
Ja, also... Charakterküche, voll auf die Fresse, das ist immer so ein bisschen der Slogan. Also hart formuliert könnte beim Marketing sein, magst du es nicht, würzig, verpiss dich. Mhm. Also ganz hart formuliert.
Mhm. Also so die sanften Aromen.
Ach, elegant bin ich nicht. Also hier war Sebastian Nege letzte Woche essen, der Fernsehkoch.
Mhm.
Und er meinte, er mag das, wenn man das Essen isst, den Koch sieht und das passt. und das gibt es heute selten. Also wir sind sehr charakterstark, sehr an der Grenze, sehr würzig und nicht belanglos. So, also wirklich straightforward.
Ja.
Und die Leute sagen immer, es ist super intensiv. Das gibt mir auch sehr viel Seelenfrieden, weil 99% der Leute finden es richtig cool.
Ja.
Und 1% sagt halt, der kann nicht kochen, ist komplett überwürzt.
Hm.
Fair enough, gibt mir viel. Es ist halt eine Handschrift, es ist eine Stilistik, es ist ein Angebot.
Ja, okay.
Und
gibt es zu salzig?
Ja, es gibt versalzen, aber ein ungeschulter Gaumen kann ja auch Salz und Umami nicht zwingend unterscheiden, muss man auch mal dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Und
man braucht auch Salz, um Umami überhaupt schmecken zu können, ne?
Ja, also wir benutzen super wenig Salz, das glauben mir die Leute nie, weil wir ja selber fermentieren, das super alt ist und dadurch bilden wir halt Geschmack durch Aminosäuren. Ja.
Aber
durch
im Ferment ist doch auch Salz, oder?
Genau, aber nur 4%.
Okay.
Und 4% auf 2 Liter, lass das mal ein Esslöffel Salz sein auf 2 Liter, ist ja nicht salzig.
Mhm.
Aber wenn diese 4% lange wirken und sich Geschmack bildet, wirkt es halt intensiver, weil es halt Umami und nicht Salz.
Mhm.
Genau, aber wir sind da trotzdem sehr harmonisch mittlerweile. Und wir sind an der obersten Skala einfach vom Aromen, aber trotzdem inharmonisch. Und das ist tatsächlich das Learning, was ich zum alten Laden, wo ich Küchenchef war, wo es noch ruppiger war, mehr Komponenten, wo trotzdem Newcomer des Jahres im Guss und habe Sitzlandpunkte im Gomio gekocht. Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. da sind wir aber tatsächlich jetzt viel erwachsener geworden.
Ja.
Viel harmonischer, viel mehr Menüabfolge, weil wir jetzt mehr Gänge haben in kleineren Portionen, dadurch wächst auch viel besser.
Ja.
Ich kann nicht auf 10 Löffel kochen. Ich kann nur 5 Löffel kochen, danach ist auch belanglos, weil es zu viel wird. Sondern immer 1 Löffel weniger, wie der Gast essen möchte. Das ist die perfekte Größe.
Okay.
Immer am Necken.
Ja. Für unseren letzten Gast bleiben wir in Düsseldorf und sprechen über einen, der bald hierher zurückkommt. Thomas Bühner will 2025 auf dem Metro Campus ein Fine-Dining-Restaurant eröffnen. Genau da haben wir damals auch über seine Küche gesprochen. Thomas hat mich besonders beeindruckt, weil er auf mich so dermaßen auf dem Boden geblieben wirkte. Für einen, der als Koch die höchsten Ehren erreicht hat. Ein entspannter Mensch, der genau weiß, wer er ist. Wunderbar.
Es gab irgendwann mal die Frage in so einer Runde von Köchen, wen interessiert Taiwan, und es ging um eine Beratungsgeschichte. Da habe ich gesagt, ich kann das machen, schneller als alle anderen. Ich musste dann die Woche drauf sowieso nach Hongkong und habe gesagt, dann fliege ich halt nochmal 1,5-2 Stunden weiter und habe mir das angeschaut, fand das erst grausam.
Weil?
Es nur geregnet hat, 4 Tage am Stück.
Monsunzeit.
Und der Eigentümer des Hotels, für den ich nachher gearbeitet habe, null Verständnis für europäisches Fine Dining hatte. Aber wir haben uns dann zusammengerauft und ich habe 3 Jahre für ihn gearbeitet.
Der hat das finde ich eine total spannende Perspektive. Schön, wenn ich Sie unterbreche. Ja. Aber was bedeutet das denn, wenn ein Asiate mit Nullverständnis auf europäisches Fine Dining guckt? Denn wir gucken mit relativ viel Unverständnis ja häufig auch tatsächlich auf, was auch immer in Asien passiert. Aber wie funktioniert das denn anders? Was verstehen die nicht?
Der hatte ein Hotel, das in dem ich dann Gast war, das ich beraten sollte, wird gerade gebaut. 680 Millionen Euro in 2 so Bürotürme versenkt. 1 Hotel, 1 Büros. Und dort wollte er ein European Fine Dining Restaurant haben und hatte mich halt eingeladen. Dann haben sie mich gefragt, ob ich mal was kochen könnte für den Eigentümer und seine CEOs.
Mal was kochen.
Das wollte ich gar nicht, habe es dann aber trotzdem gemacht. Und
warum
wollten
Sie das nicht? Weil das so eine Show-Pony-Veranstaltung ist oder warum?
Ja, also vielleicht das beste Beispiel, Sie haben zu Hause ein Bild über dem Esstisch hängen. Tolles Bild, passt da super hin. Nehmen Sie das Bild und hängen Sie das ins Schlafzimmer. Da passt es vielleicht gar nicht mehr rein.
Okay, verstehe. Mhm.
Und,
also der Kontext
fehlt. Ja, so jetzt einfach meine Küche da reinzumachen. Wir saßen in einem, das Event fand in einem Steakhouse statt. Wir haben dann von null auf alles vorbereitet für diese 10-12 Personen. Und am Ende vom Abend musste übersetzt werden, bin ich dann halt raus. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und da kam halt die Frage, was kostet das Menü bei dir im Restaurant? Da habe ich gesagt, circa 240 Euro. Gut, hat er gesagt, dann komme ich morgen wieder und dann möchte ich gern was essen, was 240 Euro wert ist.
Oh.
Und dann habe ich gesagt, wird so nicht eintreffen, weil dann fahre ich nach Hause. Ich muss ihm auch ganz ehrlich sagen, ein Preis für ein Menü setzt sich nicht aus dem Wert der Zutaten zusammen, sondern beschreibt ja auch das Ambiente, das Interieur, Tisch, Blumen, Besteck, Gläser, Porzellan, ja, Blumen, der Grad, wie man
fein. Und nicht nur das, sondern ich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ein Koch, der sich Gedanken macht und der auf dem Niveau kocht, der denkt ja die ganze Zeit auch darüber nach.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass sie
ich kann in das die nicht einfach
sagen,
da
nehmen wir mal ein Spiegelei und machen ein bisschen Spinat
auf seinen runter. Billigen Tellern machen und das habe ich hier mal ganz klar gesagt,
ja.
dass das nicht funktioniert.
Also mit anderen Worten, das, was er als wertvoll erachtete, war nicht das, was Sie als wertvoll erachtet
genau,
haben.
Mhm. Genau.
Ja, die andere Wertvorstellung praktisch. Ja.
Und das habe ich ihm halt ganz klar gesagt, dass das nicht geht und dass das in dem Ambiente auch nicht geht. Und eben ein Menü für mich nicht die Anhäufung von Luxusprodukten ist, sondern eher das ja, zur Schau stellen oder das Zelebrieren von unterschiedlichen Kochmethoden, was weiß ich nicht, unterschiedliche Produkte. Ein Menü braucht auch eine Dramaturgie. Es erzählt eine Geschichte und das alles geht in dem Rahmen überhaupt nicht.
Mhm.
Ja. Und ich habe gedacht, jetzt ist die Geschichte vorbei, aber da fing sie erst an.
Okay, und da habe ich Sie unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, und dann habe ich halt dieses Unternehmen 3 Jahre beraten, bis wir dann entschieden haben, im April, jetzt Ende April 23, das La Vie in Taipei zu eröffnen.
Mhm. Ein langer Weg bis dahin.
Ein spannender Weg. War eine tolle Entwicklung. Wir haben das La Vie in Taipei ist in einer neu gebauten Mall, was eine Menge Vorteile für uns hat. Und wir haben halt mit diesem monatlich, täglich, wöchentlich, monatlichen Baufortschritt die Möglichkeit gehabt, auch die Idee langsam weiterzuentwickeln. Mhm. Also wir sind nicht in eine Bestandsimmobilie gegangen, wo jetzt mal schnell ein Konzept ausgespuckt werden muss, unter Hochdruck die Mitarbeiter verpflichtet werden müssen, sondern wir haben uns mit dem Baufortschritt entwickelt und dann zur Eröffnung der Mall halt auch das Restaurant eröffnet.
Mhm. Und damit, ihr Lieben, verlasse ich euch. Jedenfalls erstmal. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Feedback an brunch@rheinische-post.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit.
Na, hat's geschmeckt? Dann lasst uns jetzt eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Danke.
American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.